We are at the end of an experiment that lasted about 2,500 years, where people got deeply into this idea that theology was a good idea. We've run that experiment. We have seen the results, and I think we can say, no, it isn't.
Komport 349, Verlegerschutzgeld. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 349. Komport. Diesmal stimmt's wirklich. Den ich am heutigen Freitag, dem 30. November 2012, Tag 335, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 11:40.
Ja, und empfindlich weniger warm als letzte Woche. Was aber auch nicht so wirklich überraschend ist. Das Intro nebenbei habe ich aus dem Druiden-Podcast rausgeklaut, weil Theology is not a good idea. Ja. Was es mit dem Titel auf sich hat, erzähle ich in Teil 3 mehr als ausführlich. Aber nicht nur das gibt es hier zu hören, sondern es gibt auch wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik. Ein Teil, naja, eigentlich hätte es Tech, Mafia, Space sein sollen, ist aber ein bisschen Tech, ganz viel Mafia und eine Space-Meldung. Und was Neues vom Auge. Immerhin mal mit guten Nachrichten geworden. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr hier einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich eine Terrorecke verstaut habe, Neuigkeiten zu Ägypten, ein bisschen was aus der Atomecke und mehr. 0 Grad, Passing Cloudsige, boah, chillige, oh ja, Greetings. Die Sonne ist eben gerade übrigens schon aufgegangen. Oder anders ist es gedrückt. Nach Öhendorf brauche ich 10 Minuten länger als nach Niendorf. Niendorf? Norderstedt. Ja, wie auch immer. Die 0 Grad könnten minus 1 sein, die sich dann wie minus 1 an Wind chillen. Oder wenn es 0 Grad sind, kommt Leveln sie minus 3. Der Wind macht auf jeden Fall irgendwas zwischen 9 und. Nee, zwischen 7 und 19 oder hier 9 km aus dem West. So. So, dann hätten wir da mal. Da gab es erstmal ein paar Terrormeldungen. Ging los mit der Tel A-Festnahme, weil der mutmaßliche Täter und die Hintermänner des Bombenanschlags auf einen Linienbus in Tel Aviv sind nach offiziellen Angaben gefasst worden. Der israelische Inlandsgeheimdienst teilte mit, im Westjordanland seien mehrere Palästinenser festgenommen worden. Sie hätten bereits gestanden, das Attentat vorbereitet zu haben, bei dem am Mittwoch 29 Menschen verletzt worden waren. Weiter hieß es, ein im Lande lebendes, in diese coole Latte kriege ich jedes Mal wieder rein. Nun ja, ich muss ja nicht jedes Mal hier aufnehmen. Wo war ich? Weiter hieß es, ein im Lande lebendes Mitglied der radikal-islamischen Hamas habe den Sprengsatz in dem Fahrzeug deponiert. Oder anders ausgedrückt, die haben irgendwelche Leute festgenommen und irgendwas hätten die bereits eingeräumt, aber tendenziell eher nicht, dass sie eine Bombe gelegt hätten, sondern nur, dass sie irgendwas an der Vorbereitung beteiligt gewesen wären. Ja, ist von Freitag. Dann hätten wir eine Gauklehnung, weil Bundespräsidingsbums Joachim der Winkgauk hat ein Treffen mit den Opferfamilien der NSU-Morde abgelehnt, schrub die Tagesschau letzten Freitagnachmittag. Eine entsprechende Bitte der türkischen Gemeinde in Deutschland für ein persönliches Treffen zum Jahrestag der Aufdeckung der NSU-Mordserie im November schlug das Bundespräsidialamt aus. Man möchte von einem solchen Treffen absehen, heißt es in dem Schreiben, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Der Bundeswink August werde die Maßnahmen in der Folge der NSU-Mordserie aber mit Interesse verfolgen. Oder anders ausgedrückt, den Wink August interessiert ein feuchtes überhaupt nicht, dass es Opferfamilien gibt, die übrigens nur nochmal für die Leute, die nicht mitbekommen haben, was denen angetan wurde, die verdächtigt wurden, dass sie ja mit Mafia zu tun hätten, weil, naja, das ist ja nur Türkenmafia gewesen. Die waren ja selber schuld, dass sie umgebracht wurden. Na, ist ihnen ja jahrelang hinterhergestiegen worden. Die werden wohl selber schuld gewesen sein. Irgendwer aus der Familie wird doch mit der Mafia zu tun gehabt haben. Das sind doch bestimmt keine Nazis gewesen. Stellt sich raus, doch, sind es. Oh, ups, tut uns sorry. Na, das ist ja eigentlich so der größte Knall da dran. Und irgendwo leise im Hintergrund ein Motorflugzeug. Vielleicht. Ja, das ist so der größte Knaller da dran. Den Rest, da könnte man ja noch sagen, na ja, die waren halt einfach zu doof. Sie haben halt konsequent weggesehen. Das ist halt alles Zufall. Aber hier an der Stelle, also wenn Gauk jetzt auch noch sagt, nö, also nö, den mit euch treffen, ne. No way.
Motorflugzeug. Ich habe auch eh keine Hoffnung, dass ich dich sehe, im Motorflugzeug.
Ja. Die Ombudsfrau, jawohl, die Ombudsfrau für die Hinterbliebenen der Opfer des Neonazi-Terrors Barbara John zeigte sich verwundert über Gauks Absage. Ich finde es schade, dass ein solches Treffen mit Bundespräsident Gauk nicht zustande kommt. Mich sprechen immer wieder Hinterbliebene der Opfer an und berichten mir, wie wichtig ihnen das Treffen bei Bundespräsident Christian Wulff war, so John gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. Ex-Bundespräsident Wulff hatte die Opferfamilien im November 2011 zu sich ins Schloss Bellevue eingeladen und sich für einen offiziellen Festakt für die Opfer der NSU-Mordserie stark gemacht. Auch diesen Staatsakt hatte Gauke damals abgelehnt. Von dem Vorschlag für die Opfer der gerade bekannt gewordenen Mordserie von Neonazis einen Staatsakt zu veranstalten, halte ich nichts, sagte er damals in einem Zeitungsinterview. Ein Trauergottesdienst oder ein staatlicher Trauerakt schienen ihm nicht die richtige Form zu sein, um Toter zu gedenken, deren Ermordung schon so lange zurückliegt. Können wir bei der Gelegenheit vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, der Herr Gauck hat übrigens keine Probleme damit, an Opfer der früheren Nazis zu denken. Oder wurden irgendwelche Gedenkveranstaltungen zu den Hitlermorden abgesagt, nachdem Gauck da den Wink August geben durfte? Na? Weil, ich meine, hallo, man könnte ja vielleicht einfach auch mal deutlich machen, ja, da ist Unrecht geschehen. Unrecht, was so nicht hätte geschehen dürfen. Man könnte das einfach mal offiziell zur Kenntnis nehmen. Dann gab es allerdings ein bisschen später noch ein Gaukmenti. Das Bundespräsidialamt hat einen Bericht dementiert, wonach Bundespräsident Gauck ein Treffen mit den Familien der NSU-Opfer abgelehnt hätte. Ein solches Treffen sei bereits seit längerem geplant, sagte ein Sprecher in Berlin. Was dann bei mir die Frage aufwirft, wer hat recht? Na, ich meine, die ARD sagt, uns liegt ein Schreiben vor, in dem Gauck sagt, nö, ich treffe mich nicht mit euch. Das Bundespräsidialamt sagt, doch, er trifft sich mit irgendwem. Gibt jetzt so irgendwie die Möglichkeit, vielleicht will Gauck sich ja nicht mit allen Opferfamilien treffen, sondern nur mit irgendwelchen besonders ausgewählten. Spontan vermuteter Verdacht. Der Herr Bundespräsident wünscht sich nur mit der blutsdeutschen Familie von Frau Kiesedöner zu treffen, nicht aber mit den nicht ganz so blutdeutschen Familien der anderen Döner. Nein? Na, also das, Herr Gauck, ist übrigens nicht gut. Ja, also da erwarte ich auch eigentlich noch, dass es irgendwie eine hochoffizielle Stellungnahme gibt. So, ups, nee, das haben wir nicht so gemeint. Es war ein Versehen. Weil, also ich glaube tendenziell der ARD, wenn die sagt, ihnen liegt ein Schreiben vor, wo drin steht, nein, mit euch treffe ich mich nicht, dass es dieses Schreiben gibt. Die sind so eher nicht aus der Ecke, dass sie sich sowas ausdenken. Wäre es jetzt irgendwie das Papiererzeugnis mit den besonders großen Buchstaben, könnte ich mir das lebhafter vorstellen. Oder anders ausgedrückt, ja, was nu, Herr Gauck. Dann gab es Privatsprengstoff, weil ein Sprengstoffhund hat im pfälzischen Ruppertsberg für Aufregung gesorgt. Die Polizei hatte im Elternhaus eines 18-Jährigen etwa 20 Gramm Sprengstoff Marke Eigenbau entdeckt. Weil es sich um hochbrisantes Material handelte, wurde der Fund außerhalb des Ortes auf einem Acker gezündet. Eine Straße wurde gesperrt. Nachbarn mussten ihre Häuser verlassen. Inzwischen konnten sie in ihre Wohnung zurückkehren. Der 18-Jährige war bei einer Kontrolle in den Verdacht geraten. Ein politischer Hintergrund wird ausgeschlossen. Wie das? Ich maße mal Mut. Der 18-Jährige glaubt nicht an den Islam. Denn sonst wäre er ein islamistischer Terroristist und hätte sofort erschossen werden müssen. Ja? Ist doch sonst bei jeder Gelegenheit. Oh, Sprengstoff. Was? Das ist Nazi. Ach, na dann. Gucken wir weg. War nichts. Nichts gefunden. Alles so, wie es sein soll. Da, ein Moslem. Terrorist, erschießt ihn. Ja? Ja, ich bin polemisch. Ich finde, ich darf das aber auch. Das Recht nehme ich mir jetzt einfach mal raus. Das wird tendenziell ein Auto sein, was brüllt. Weil ist ja auch echt schwer, in einer Lautstärke Gedröhn zu hören, dass man es nicht irgendwie auch noch Kilometer weit draußen hören kann. So, das war am Samstag. Auch am Samstag gab es dann einen Zündelnazi, habe ich bei Trollfe gefunden. Bizarrometer-Ausschlag der Woche. Der Linksterrorist, den die Polizei in Hamburg-Horn wegen Autoanzündens jagte, stellt sich als Nazi heraus. Als schwuler Nazi. Und es werden auch Wetten angenommen, dass in der offiziellen polizeilichen Kriminalstatistik das Ganze natürlich nicht als rechte Verbrechensgeschichte geführt werden wird, sondern dass das natürlich immer noch die bösen, bösen, bösen Linken waren. Weil, wisst ihr, Rechte zünden ja keine Autos an. Das machen ja nur die bösen Linken. Die Kommunisten. Will der hier rein? Das ist übrigens ein Müllwagen, was man am rückwärtsfahrenden Piepen unter Umständen erkennen könnte. Wenn man einen Müllwagen am rückwärtsfahrpiepen erkennen kann. Und ja, der will hier rein. Ich weiß nur nicht, wie weit. So. Wenn er hinter mir ist, ist er mir egal. Ja, also ein schwuler Nazi, der Autos anzündet, wetten, dass das als linksterroristische Tat geführt wird. Dass das auch niemand korrigieren wird. So, dann gab es eine MAD-Schuldigung von gestern. Aber ich erstmal den Kreuzzug überquere, bevor ich den MAD schuldigen lasse. Und zwar der frühere Präsident des militärischen Abschirmgeheimdienstes, Karl-Heinz Brüsselbach, hat sich für die Aktenpanne im Fall der rechtsextremen Terrorzelle NSU entschuldigt. Er habe bereits im März erfahren, dass der MAD schon Mitte der 90er Jahre Kontakt zu dem späteren NSU-Terroristen Uwe Mundlos hatte, sagte Brüsselbach im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Er habe das Verteidigungsministerium darüber informiert, nicht aber den Untersuchungsausschuss. Das bedauere er. Mundlos war schon während des Wehrdienstes mit seiner rechten Gesinnung aufgefallen. Und das Verteidigungsministerium, was er informiert war, ne, dessen oberste Heeresleitung, Herr de Terrier, hat ja verkündet, es sei nicht seine Aufgabe, irgendwen zu informieren. Weil seine Aufgabe besteht darin, einfach immer nur heiße Luft abzusondern. Oder so. Na, also das dazu. Da hat er gesagt, oh, ups, tut mich sorry. So richtig ernst gemeint wirkt das auf mich nicht, aber ja. So, dann gab es noch VD Sicher. Das ist dann, also genau, das war die Terror-Ecke, VD Sicher. Von Trollfe. Werden die Vorratsdaten eigentlich sicher gelagert und tatsächlich fristgemäß gelöscht? Das fragt in Österreich gerade ein renitenter Wadenbeißerverein namens Initiative für Netzfreiheit und kommt zu dem Ergebnis, dass, Überraschung, die Behörden danach dem Drei-Affen-Modellverfahren nicht sehen, nichts hören, nichts sagen. Das wäre ja auch mal spannend. Wäre bei uns auch mal spannend, wenn sie da nicht so Feigenblätter wie das BSI oder den Char losschicken würden, die dann am Ende groß rumlavieren, weil alle Details geheim bleiben müssen. Die wichtigste Einsicht des Vereins ist, dass sie von der zuständigen Datenschutzkommission die Aussage gekriegt haben, dass die Mitte der Überprüfung noch nicht mal begonnen haben. Je mehr sie nachbohrten, desto unangenehmer wurde es. Die Gegenseite konnte nicht mal eine grobe Schätzung liefern, wie lange denn eine Überprüfung der ganzen VDS-pflichtigen Anbieter dauern würde. Oder anders ausgedrückt, Überraschung. Ja, also ich meine, wen das überrascht, dem hätte ich da drüben noch eine Brücke zu verkaufen. So, dann gab es Nacktfurt. Als erster deutscher Flughafen setzt Frankfurt am Main seit Freitag sogenannte Körperscanner ein. Weil die Körperscanner, die, haben wir das doch gleich, hier in Hamburg getestet wurden und ein totaler Durchfall waren. So fail, dass sie noch failiger gar nicht mehr hätten sein können, weil sie quasi bei jedem gesagt haben, das ist ein schlimmer Terrorist. Erschießen. Was spannenderweise niemand gemacht hat, weil, nun ja, so viele schlimme Terroristen gibt's ja auch nicht. Und die Dinger werden jetzt in Frankfurt eingesetzt. So, mir wäre nicht bekannt, dass die Teile zwischendurch irgendwie signifikant viel besser geworden wären. Von daher werden da wahrscheinlich wieder genau die gleichen Teile eingesetzt, die genauso fail sind. Aber was kann da schon schief gehen? Die Benutzung der drei Durchleuchtungsgeräte sei freiwillig und wegen der höheren Sicherheitsanforderungen zunächst auf die USA beschränkt, teilte die Bundespolizei mit. Alternativ gäbe es weiterhin die traditionelle Kontrolle. Die neuen Geräte hätten keine Auswirkungen auf die Gesundheit und zeigten keine Körperbilder, sondern markierten verdächtige Stellen an einer schematischen Darstellung. Das klingt wie ziemlich genau die Dinger, die hier in Hamburg durchgefallen sind. Na, also wenn sie da nicht irgendwie signifikante Verbesserungen bei der Technologie dahinter gemacht haben, dann wage ich zu bezweifeln, dass die Teile ein lebhafter Erfolg werden. Das hat ja einen Grund, dass die hier nicht eingeführt wurden. Weil sie wurden getestet und für Scheiße befunden. Deswegen muss man sie in Frankfurt einbauen. Frankfurt ist ja auch nur ein klitzewinziger Flughafen. Da kommt ja kaum jemand durch. Ja. Aber hey. So, dann gab es Ägypten. Da ist mir aufgefallen, so letzte Woche schwappten so ein paar Meldungen vorbei, die ich dann nicht mitgenommen habe, weil, naja, dass irgendwie der Mosi irgendwas an der Gesetzgebung rumfingern will, ja, blub. Ja, aber da ist der Witz, dass er, also der von Mehrheit der Bevölkerung gewählte Präsidings, der Morsi, der hat Regelungen erlassen, dass irgendwie weder die verfassungsgebende Versammlung noch irgendwelche Regelungen, die er erlassen hat, von Gerichten hätten kontrolliert werden dürfen. Das fand dann so überraschenderweise irgendwie die Bevölkerung nur begrenzt lustig. So, und dann gibt es hier den Mursirator. Nach der Entmachtung der Justiz durch Präsident Mohammed Morsi wächst in Ägypten die Empörung über den Regierungsstil der Islamisten. Ich finde es ja immer besonders putzig, wenn DPA so tut, als wären sie seriös und dann so unseriös wie ein Papiererzeugnis mit besonders großen Buchstaben schreibt. Aber ja, da kommen wir bei der Verlegerschutzgelddebatte dann auch nachher nochmal zu. Teil 3. Politische Gegner verwüsteten Büros der von den Muslimbrüdern gegründeten Partei. In mehreren Städten kam es zu Straßenschlachten zwischen Morsi-Anhängern und liberalen Ägyptern. Morsi-Anhänger und liberale Ägypter. Morsi-Anhänger und Morsi-Gegner wäre auch zu schwer gewesen zu formulieren. Medienschilde. Das mir gerade mal nach. Es gab Verletzte. Aha. Eine unbekannte Anzahl, also zwei. Die USA nannten die Vorgänge in Ägypten besorgniserregend. Morsi hatte sich über mehrere Entscheidungen der Justiz hinweggesetzt und seine eigenen Machtbefugnisse erweitert. Wobei man eben auch umgekehrt argumentieren kann, er hat die nicht demokratisch legitimierte Justiz aus dem Verfassungsgebungsprozess rausgehalten. Also man kann sowohl dafür wie auch dagegen sein. Aber ja, also die Bevölkerung ist dann jedenfalls auch mal wieder auf dem Tahrirplatz aufgetaucht und hat... ähnlich wie zu Zeiten, als da noch sein Vorgänger war, dem Herrn Morsi mitgeteilt, dass sie ihn nicht so sehr mögen. Aber, ja. So, dann gab es Tränengas, weil in Ägypten ist die Polizei nach Berichten von Augenzeugen mit Tränengas gegen Gegner von Präsident Morsi vorgegangen. Nach den gestrigen Massenprotesten gegen den Staatschef hatten hunderte Demonstranten auch die Nacht auf dem Tahrirplatz im Zentrum Kairos verbracht. Ein Sprecher erklärte, die Protestaktion werde erst beendet, wenn die Verfassungserklärung zurückgenommen werde, mit der Morsi die Kompetenzen der Justiz eingeschränkt habe. Außerdem müsse die verfassungsgebende Versammlung aufgelöst werden, da sie nicht das gesamte ägyptische Volk repräsentiere. Auch die US-Regierung zeigte sich besorgt über den Regierungsstil des ägyptischen Staatschefs. Hieß es dann bei D-Radio deutlich zivilisierter am Samstag. So, am Sonntag gab es dann Solidarität, weil die Muslimbruderschaft in Ägypten ihre Anhänger für eine Solidaritätskundgebung motivieren wollte, was so aus der Kategorie, ja, ach komm, Lobbyismus geht ein bisschen dezenter, kam. Ne? Es war ein bisschen sehr offensichtlich, was sie da vorhatten. So, ja, aber wir lieben dich doch immer noch. Die Islamisten sollen sich am Morgen auf den Plätzen der Städte und Dörfer des Landes zusammenfinden. Morsi, der bis zu seinem Amtsantritt Mitglied der Islamistenbewegung war, steht in der Kritik. Er hat in einer Verfassungserklärung seine eigenen Machtbefugnisse auf Kosten der Justiz ausgeweitet. DPA gibt sich wenigstens mal Mühe. Und nein, mit Medienkritik bin ich noch lange nicht vorbei. Da habe ich beim Verlegerschutzgeld, wie gesagt, in Teil 3 noch einen Rant, der unbedingt los will. Dann gab es die Verabstimmung, weil gestern... Das hin? Ja, gestern. Die verfassungsgebende Versammlung in Ägypten hat über ihren Entwurf für eine neue Verfassung abgestimmt. Die Mitglieder des Gremiums gaben zu jedem der 234 Artikel einzeln ihre Stimme ab. Die ersten 40 Artikel wurden jeweils mit großer Mehrheit oder einstimmig angenommen. In der Versammlung geben die Muslimbrüder und die radikal-islamistischen Salafisten den Ton an. Die liberalen und linken Mitglieder hatten sich aus Protest gegen die aus ihrer Sicht mangelnde Kompromissbereitschaft der Islamistin aus dem Gremium zurückgezogen. Auch die koptische Kirche zog ihre Vertreter ab. Dass bei Verfassungsbauen nicht dabei sein so tendenziell überhaupt niemandem hilft. Auf die Idee kommen die Figuren auch alle irgendwie nicht, ne? Ja, dann kann man sich hinterher hinstellen und sagen, ja, aber das ist ja nicht von uns gewünscht. Ja, wenn ihr euch nicht beteiligt, obwohl ihr euch hättet beteiligen sollen, ist das als Argument ein bisschen sehr dünn. Na, also, ja, wenn ich mir eine runterhaue, darf ich mich hinterher nicht beschweren, dass es mir wehtut. Das funktioniert so nicht. Aber, ja. So, genau das dazu. Dann aus der Kategorie ist mir als Meldung irgendwie, ich glaube aus der Süddeutschen oder so, schon vor einigen Wochen über den Weg gehuscht. Der Verein der Getriebenen hat nämlich mal nachforschen lassen, wie sah es denn eigentlich aus? Wie vernazit war denn die ursprüngliche Gründungsriege? Und der Bund der Vertriebenen wurde in seiner Gründungszeit im Wesentlichen von Nationalsozialisten angeführt, geht aus einer Studie des Instituts für Zeitgeschichte hervor, die am Montag in München vorgestellt werden soll. Demnach waren 8 von 13 Mitgliedern des ersten Verbandspräsidiums von 1958 Mitglieder der NSDAP gewesen. Dagegen betrug der Anteil der Parteiangehörigen an der deutschen Bevölkerung laut Studie bei Kriegsende 1945 nur rund 10%. Die Präsidentin des getriebenen Bundes Erika Steinbach hatte die Untersuchung in Auftrag gegeben. Erika Steinbach, die ja die NSDAP mal für eine linksextreme Partei erklärt hatte oder so, ne? Die NSDAP, die war ja links, weil die haben ja sozialistisch in ihrem Namen gehabt. Ja, und die NSU war auch äußerst links, was man daran erkennen kann, dass die Autos, nein. Ja, also, ja, Überraschung. Der Getriebenenverein ist ein Nazi-Verein gewesen. Ja, das überrascht auch so tendenziell irgendwie nur die Leute, die nicht begreifen, dass der Revisionismus so von wegen, ja, aber wir wollen Deutschland in die Grenzen von, was weiß ich, 1942 zurück, dass das so irgendwie mit Nazis so tendenziell eher mehr die ganz besonders Rechten sind, die das wollten. Aber also ich meine, irgendwann kann man ja mal auf die Idee kommen und so in den 50ern wäre so langsam der Zeitpunkt gewesen, auf die Idee halt zu kommen, dass das eher nichts wird mit, wir drehen die Zeiten nochmal wieder zurück, dann wird wieder alles großartig, weil die Zeit sich nicht zurückdrehen lässt. Aber hey. So, dann gab es ein Prügelständnis, weil nämlich, ich weiß gar nicht, wo war denn das? Steht da natürlich. Also, ein Prügelbulle ist dabei ertappt worden, wie er geprügelbullt hat. Und, da zitiere ich einfach mal bei Trollfer. Das mit dem Chorgeist der Polizei als Euphemismus für systematische Falschaussagen vor Gericht ist ja nun hinlänglich bekannt. Aber das hier ist neu. 8 Kollegen sagen aus, der Prügelkopf sei gestürzt, aber der Mann selber hat schlechtes Gewissen und gesteht. Hups, das hinterlässt aber einen Knackser in der Matrix. Wie kriegen wir das denn wieder gekittet? Wenn wir es hier mit einem Rechtsstaat zu tun hätten, müssten die falsch aussagenden Polizisten die volle Härte des Gesetzes treffen, denn das ist ja zumindest auf dem Papier kein Kavaliersdelikt, wenn man die Bestrafung von Verbrechern mit Falschaussagen vor Gericht verhindert. Die Details sind wenig überraschend recht übelriechend. Er gestand, ich hätte es anders machen können. Sie hätten die beiden Männer schonender trennen können. Weil der Witz ist der, das war eine Geschichte, Polizei wird zu einer Streiterei gerufen, findet da eine Frau und 2 Männer. Die beiden Männer sind irgendwie in den Handgedingse verwickelt und naja, der eine Polizist, der prügelt halt einfach mal auf den einen Mann ein und zwar so doll, dass sein Schlagstock dabei kaputt geht. Und die Dinger sind eigentlich nicht berühmt dafür, dass sie bei einfacher Gewaltanwirkung bereits kaputt gehen. Oder anders ausgedrückt, der hat ihn mal so richtig gründlich verprügeln wollen. Stückchen später, nachdem der Prügelbulle dann seinen Geprügel eingestellt hatte, stellte sich dann raus, naja, also der Mann, den er da verprügelt hat, der war eigentlich nur zu dem Streit zwischen dem Mann und der Frau dazugekommen und wollte die irgendwie trennen. Oder anders ausgerückt, der, den er verprügelt hat, war noch unschuldig. So, und weil das ja mal nicht geht, dass ein Prügelbulle einen Unschuldigen verprügelt, haben dann 8 von seinen Kollegen vor Gericht aus gesagt, oh, das passt schon, der ist gestolpert. Ja, nee, ist klar. Er habe sich gleich nach dem Vorfall eigentlich selbst anzeigen wollen. Sein Vorgesetzter habe aber gesagt, das machen wir schon, da bist du eben gestürzt. Träufe wieder. Systematisches Problem würde mir da als Beschreibung nur einfallen. Und was passierte dann vor Gericht? Das Vertuschen sei so ein Selbstläufer gewesen, sagte er. Dass sich Z aus gruppendynamischen Zwängen darauf einließ, sei nicht wirklich überraschend, aber wirklich nicht gut, hielt der Richter vor. Da steht nichts davon, dass sie jetzt gegen die falschaussagenden Kollegen ermittelt wird. Warum auch, wenn man nach dem Kriterium alle rausschmisse, wer weiß, wie viel da noch übrig bliebe. Na, oder anders ausgedrückt, ja, Prügelbullen, die von anderen Bullen geschützt werden. Und dann kommen da so Figuren wie die Polizeigewerkschaft, pfeifen und tönen rum. Es gibt gar keine Probleme, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja, nee, ist klar. Dass es da keine Gerichtsverfahren gibt, könnte vielleicht auch einfach daran liegen, dass sie konsequent immer alles unter den Tisch kehren. Und hey, so einen Polizisten, dem muss man ja glauben, weil so ein Polizist, der würde ja nie lügen. Turns out, doch würde er. Na, und hier ist es halt einfach nur deswegen rausgekommen, weil der Prügelbulle ein Gewissen entdeckt hat. Ja, ach, schön das. Na, so, Neues vom Atom. Mal gucken, 24 Minuten. Da gab es erstmal den Lobbykotz. Der Vorstandschef des Billfinger-Konzerns Kotzkoch hat vor Nachteilen für die deutsche Wirtschaft durch die Energiewende gewarnt. Wenn die Industrie dieselben hohen Strompreise zahlen müsste wie der Verbraucher, weil die Strompreise sind ja viel zu hoch, das geht ja mal gar nicht. Ja, ach, da tun wir jetzt aber auch nichts gegen. Also, wenn die Industrie jedenfalls dieselben hohen Strompreise zahlen müsste, hätte sie im internationalen Wettbewerb keine Chance, sagte Kotzkoch im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Dann könne sie in bestimmten Teilen Deutschlands nicht mehr produzieren. Deshalb müsse die Politik den Anstieg der Stromkosten für die Unternehmen, aber nicht für die Bürger, begrenzen. Auf Kosten der Bürger, aber nicht für die Unternehmen. Na, weil, ja, das machen wir doch schon längst. Hallo? Wie viele tausend Unternehmen kriegen doch gleich Stromkosten erlassen auf Kosten aller anderen Stromteilnehmer, also der Bürger? Ja, und dann mit der Behauptung, ja, aber sie seien in einem internationalen Wettbewerb. Nee, klar, man zeige mir zum Beispiel, was fällt mir denn so spontan ein? ÖPNV fiele mir spontan ein, aber das ist ein schlechtes Beispiel. Na, aber hier ÖPNV, die U-Bahn, die sind in keinem internationalen Wettbewerb. Wenn die sich hinstellen würden und sagen würden, ja, aber wir sind in internationalem Wettbewerb, wir müssen den Strom billiger kriegen, dann sage ich, ja, was für ein internationaler Wettbewerb. Sei noch nicht mal mehr in einem interstädtischen Wettbewerb. Na, oder irgendwelche beliebigen anderen Unternehmen. Die ist halt schlicht und ergreifend, dieses Argument, ja, aber internationaler Wettbewerb, blubber, blubber, ist halt Blödfug. Na, und wenn Kotzkoch sich hinstellt und sagt, ja, aber wir können den Strom halt nur kostenlos. Ja, Entschuldigung. Wenn ihr ein so beschissenes Geschäftsmodell habt, dass ihr schon mit leicht höheren Stromkosten plötzlich riesige Probleme habt, dann habt ihr sowas grundsätzlich irgendwie falsch gemacht. Ja, wo sind eigentlich die, der Markt wird's schon richten, pfeifen alle hin verschwunden. Weil wenn der Markt es doch angeblich richten würde, ja, dann gehen die Unternehmen halt pleite. Der Markt will es so. Na? Oder nicht? Dann habe ich was verpasst. Außerdem hat er dann kritisiert, dass die Solarindustrie übermäßig gefördert werde. Es gehe um eine Technologie, die in 10 Jahren veraltet sei, aber noch 20 Jahre subventioniert werden solle, meinte der ehemalige CDU-Politiker. Ja, und wenn wir dieselben Argumente dann einfach mal in Richtung Urheberrecht rüberheben, dann wundern wir uns, dass sie da aber ähnlich passen. Nur, dass da dummerweise nicht 20 Jahre subventioniert wird, sondern ewig. So. Am Montag gab es dann den Netzplan. Das Konzept für den Ausbau des Stromnetzes steht. Ja, wo steht es denn? Statt vier sollen erst einmal nur drei große Stromautobahnen von insgesamt 2800 Kilometern Länge gebaut werden. Sie sollten Strom quer durch Deutschland transportieren. Der Chef der Bundesnetzagentur Jochen Hohmann hatte Wirtschaftsminister Philipp Rösler den Entwurf für den ersten nationalen Netzentwicklungsplan übergeben. Der Plan gilt als zentraler Baustein für die Energiewende. Ursprünglich waren insgesamt 3800 Kilometer lange Stromautobahnen geplant. Autobahnen. Sind die so ähnlich wie der Information Superhighway? Ja, ist natürlich auch wieder DPA. Logisch. Dann gab es NetzVod. Das deutsche Stromnetz ist in einer kritischen Lage. Wegen der Energiewende und Verzögerungen beim Ausbau. Das steht im Monitoring-Bericht der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamtes. Zwar sei die Versorgungsqualität weiter hoch, aber die Zahl kurzfristiger Abschaltungen habe sich stark erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich die Menge an Ausfallarbeit auf den verschiedenen Netzebenen mehr als verdreifacht, also ver 3,00001-facht. Spekulationen über einen drohenden Blackout wies Netzagenturchef Jochen Hohmann aber zurück. Also der klingt mir mehr nach, habt Angst. Weil wir die AKWs ausgeschaltet haben, wird es den ganzen Winter über keinen einzigen Strom geben. Ja, im letzten Jahr waren wie viele Blackouts? Gar keine. Oh, das ist wenig. Und gab es vielleicht irgendwie auch eine positive Seite? Naja, Deutschland hat mehr Strom produziert, als verbraucht wurde, konnte also Strom gerade in den Phasen, als Frankreich große Probleme hatte, weil die AKWs halt alle ob der Kälte nicht mehr laufen konnten, dahin Strom exportieren können in gigantischen Mengen. Ja, so viel zu der Frage, so, ja, ist das schlimm? Nein, ist es nicht. Also zumindest letztes Jahr war es nicht schlimm. So, dann zeigt mir dieses Jahr die Stromausfälle. Und wenn ihr dieses Jahr wieder keine findet, da könnt ihr euch eure ganzen Weltuntergangsvorabmeldungen dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Was jetzt gerade nicht hier ist, wobei die Sonne scheint ja auch nicht, aber ja. So, am Mittwoch gab es dann einen IAEA-Hack. Unbekannte Hacker sind in das Computersystem der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA eingedrungen. Wie eine IAEA-Sprecherin in Wien mitteilte, wurden persönliche Kontaktdaten von Wissenschaftlern von einem Server entwendet und ins Internet gestellt. Entwendet im Sinne von, sind sie weg? Wart ihr zu blöd und habt nicht mal ein Backup? Zusammen mit den Daten hätten die Hacker am vergangenen Sonntag auch eine Drohung veröffentlicht. Weitere sensible Informationen ins Netz zu stellen, sollten die Angriffe auf iranische Atomwissenschaftler weitergehen. In den vergangenen Jahren sind im Iran mehrere Wissenschaftler bei Anschlägen getötet worden. Die Vermutung, dass da Leute gezielt ermordet werden, ist zumindest nicht total an den Haaren herbeigezogen. Von daher eben ja. Also mir ist auch nicht ganz klar aus dem DPA-Geschwurbel, was denn da nun eigentlich wirklich passiert ist. Irgendwelche Daten sind veröffentlicht worden, ja, und? Inwiefern ist das schlimm? Wie geheim waren die Daten vorher? Wie geschützt hätten sie eigentlich sein sollen und wie wenig geschützt waren sie dann? Na, weil also ganz offensichtlich waren sie nicht geschützt genug. Ist so die Botschaft, die bei mir da ankommt. Kurzzug. So, dann gab es die Schröder-Ganda, weil der frühere Bundeskanzler nicht, Gerhard Schröder, hält das Abrücken der SPD von Teilen der Reformagenda 2010 für einen schweren Fehler. Die Politik werde die Demografie nicht überlisten können, sagte Schröder der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er verteidigte auch die nach seiner Regierungszeit beschlossene Rente mit 6.767. Daran will die SPD zwar grundsätzlich festhalten, sie soll aber so lange ausgesetzt werden, bis die Hälfte der älteren Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Aber dann ist ausgedrückt, Schröder, der alte Arsch, hat immer noch nichts gelernt. Aber keine Angst, die SPD hat auch nichts gelernt. Na, weil das, ja, also eigentlich finden wir das ja nicht so toll. Ja, wenn ihr das eigentlich nicht so toll fändet, real, was machen dann so Figuren in den oberen Parteigremien, die genau zu Schröders Zeiten genau den Scheiß beschlossen haben?
Ja, und wo sind denn die Beschlüsse, dass ihr denn mal bei Hartz IV ein bisschen runter vom Gedrüngel wollt? Habt ihr nicht. Na, weil was aus Hartz IV fördern und fordern geworden ist, ist fordern und gängeln. So, von fördern kann ich irgendwie nicht viel erkennen. Aber hey. So, da gab es eine Nebengeordnetenmeldung, weil nämlich der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Spahn, der ist laut Abgeordnetenwatch ein Transparenzgegner. Das erklärt sich allerdings laut Abgeordnetenwatch vielleicht mit seiner klandestinen Vergangenheit. Denn wie das Magazin Focus berichtet hat, verdiente Spahn jahrelang über ein diskretes Firmenkonstrukt heimlich an intensiver Lobbyarbeit für die Gesundheitsindustrie. Ne? Spahn, habe ich noch irgendwie im Gehörgang, war doch die eine Pfeife, die rumgetönt hat, die Praxisgebühr dürfe man aber auf gar keinen Fall abschaffen, weil das wären ja 2 Milliarden zu wenig Geld. Jedes Jahr. Und wenn wir 3 Milliarden Jahre zusammenzählen, dann sind das ja ganz viele, viele Trilliarden Geld. Ja, nee, ist klar. Und zwar geht es um eine Beratungs- und Lobbyagentur namens Politas, an der Spahn zwischen April 2006 und Mai 2010 beteiligt war. Für die Klienten der Agentur, vornehmlich aus der Medizin- und Pharmabranche, war Spahns Doppeltätigkeit ein Glücksfall, denn als Gesundheitspolitiker arbeitete Spahn an Gesetzen mit, von denen seine Kunden direkt betroffen gewesen sein dürften. Einen direkteren Zugang zu politischen Entscheidungsträgern kann man kaum bekommen. Und der Witz daran ist, seine Firmenbeteiligung hätte er anmelden müssen offiziell, wenn er mehr als 25% der Firma besessen hätte. Aber eben per irgendwelche lustigen Konstrukte hat er nie offiziell mehr als 25% besessen. Und deswegen tauchte diese Firmenbeteiligung nirgendwo offiziell auf. Ups. Also ich meine, dass der Spahn irgendwie von anderen Dingen getrieben ist als dem Besten, was das Volk brauchen könnte, darauf konnte man schon gekommen sein. Aber er war schließlich auch die einzige Pfeife, die am Ende noch die Praxisgebühr verteidigt hat. Aber Zufall, Koinzidenz geradezu. So, dann gab es auch am Dienstag ein Prügelurteil, weil nämlich der Rosenheimer Polizeichef, der den 15-Jährigen krankenhausreif, und zwar inklusive einen Schneidezahn, ausgeprügelt hat, der ist verurteilt worden zu der gigantischen Anzahl von 11 Monaten auf Bewährung. 11 Monate. Warum denn 11 Monate? Naja, bei 12 Monaten wäre er aus dem Beamtenstatus sofort entfernt worden. Bei 11 Monaten nicht. Oder anders ausgedrückt, der Arsch ist noch nicht mal ernsthaft bestraft worden. Na, so viel zu der Frage, ob es denn Einzelfälle von Prügelbullen geben könnte. 2 bedauerliche Einzelfälle. Wo? Und in Berlin, die Freiheit statt Angst. Noch ein bedauerlicher Einzelfall. Lauter bedauerliche Einzelfälle. Ja, und irgendwie Wortmeldungen von Polizeigewerkschaftern, dass sie das schade finden, dass sie mit solchen Figuren nichts zu tun haben wollen, etc., sind mir nirgendwo begegnet. Ja? Das ist halt so der Knaller, wo man sich dann irgendwie auch mal einfach nur vor Augen führen muss. Die blöken dauernd rum. Und wenn es dann darum geht, einfach mal Leute, die Scheiße gebaut haben, nicht zu schützen, hört man gar nichts. Na, nicht mal ein, oh ja, jetzt ist er verurteilt worden. Oh, das Urteil ist rechtskräftig, ja, dann distanzieren wir uns doch mal von dem. Wird es auch nicht geben. Aber Einzelfälle bedauerliche. Dann, gestern Abend ist Syrien offenbar offline gegangen, weil Syrien hat offenbar landesweit den Zugang zum Internet gesperrt. Entsprechende Meldungen von amerikanischen Netzwerkfirmen wurden von Oppositionellen in Syrien bestätigt. In Teilen des Landes wurde schon öfter das Internet abgeschaltet. Es ist aber das erste Mal, dass dies im ganzen Land geschieht. Die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Aufständischen dauern an. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden bei einem Luftangriff auf die Stadt Aleppo mindestens 15 Personen getötet, bla bla bla. Oder anders ausgedrückt, Syrien macht jetzt das, was Ägypten letztes Jahr im Frühjahr abgezogen hat. Einfach mal den Stecker ziehen, plopp, alles offline. So, dummerweise kann man das halt, konnte man eigentlich auch vorher schon wissen, kann man sowas nicht abziehen, ohne dass davon Leute mitkriegen. So, jetzt ist natürlich die Aufmerksamkeit definitiv auf Syrien gerichtet, so frei nach dem Motto, was versuchen die gerade zu verbergen? Ich weiß es nicht, aber es darf auf jeden Fall schon mal auffallen. So, und dann
gab es gestern Abend auch noch eine Abstimmung in der Vollversammlung der Vereinten Nationen, die nämlich mit großer Mehrheit entschieden hat, Palästina innerhalb der Vereinten Nationen zum Beobachterstaat aufzuwerten. 138 der 193 UNO-Mitglieder stimmten in New York für eine solche Anerkennung und 9 dagegen, darunter die USA. 41 enthielten sich, darunter auch Deutschland. Das Ergebnis gilt als Erfolg für die Palästinenser, weil eine einfache Mehrheit von 97 Staaten genügt hätte. Die Anerkennung ist allerdings nur innerhalb der UNO-Organisation wirksam. Als Beobachterstaat können die Palästinenser in Ausschüssen mitarbeiten und haben Rederecht. UNO-Vollmitglied sind sie jedoch nicht und haben daher auch kein Stimmrecht in der Vollversammlung. Blablub, das ist jetzt immerhin mal ein Schritt in die Richtung, wo sie ja schon die ganze Zeit hin wollten. Nämlich, dass sie mehr sind als nur ein, ja, ihr seid ja nur besetztes Gebiet und die Israelis sprechen für euch. Weil, dass die Israelis für die Palästinenser eben gerade nicht sprechen, das darf irgendwie auch dem letzten Vollidioten aufgefallen sein in der Zwischenzeit. Weil die Israelis sprechen für die Israelis und für niemand sonst. So. Und dann kommen wir in der Musikecke an, in der sich völlig überraschend Alison Krauss mit dem dritten Titel aus dem Album Tidings Traditional Songs versteckt. Der trägt den Namen In the Bleak Midwinter, ist 4 Minuten 3 lang und natürlich ein zu Weihnachten passendes, oder zumindest aus dem Weihnachtsalbum, ein passendes Stück Musik. Aber Midwinter haben wir noch nicht, das ist noch 3 Wochen hin, irgendwie so. Ja, 3 Wochen genau ist es hin. Auf den Tag genau 3 Wochen. So, genau, das kriegt er dann auf die Ohren, gefolgt vom Herrn Piespers, der sich am 20.11. zum Thema Rot-Grün in 2 Minuten 43 ausgelassen hat. Jetzt allerdings auch schon in seiner Winterpause abgehauen ist. Was ich so tendenziell eher doof finde, weil Piespers kann man doch immer ganz gut benutzen. Weil die Dinge, die er so sagt, da ist Wahrheit dran. Hier nämlich auch. So, das kriegt er dann auf die Ohren. Ich sag dann erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Für den zugegeben nicht besonders wahrscheinlichen Fall, dass ihr euch irgendwie in meine Richtung argumentativ auslassen wollt über irgendeins der Themen, die ich hier gestriffen habe. Weil ihr zum Beispiel der Meinung seid, Polizisten, die sind doch alle immer die Guten. Wenn die jemanden verprügeln, dann hat das Gründe. Das könntet ihr gerne versuchen zu argumentieren, wenn euch das gelingt. Ich habe da allerdings Zweifel dran. Also jedenfalls könntet ihr versuchen, es zu argumentieren, indem ihr zum Beispiel einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 349 Teil 1 einstellen könntet. Ihr könntet auch eine E-Mail schreiben an compiblog@gmail.com oder einen Tweet @kompott adressieren. Im iTunes Store könntet ihr mir auch eine Rezension hinterlassen oder mich bei Google Plus erwähnen oder was weiß ich. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Genügen und solches mit Fair mit Alison Krauss und In the Bleak Midwinter und dem Herrn Piespers. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Jesus there. Cherubim and seraphim gathered in the air. But his mother worshipped the Beloved only with a kiss.
WDR 2
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Können Sie sich einen Parteitag der Piraten vorstellen, der harmonisch, ohne Chaos und Streit verläuft und auf dem die Parteiführung mit Prozentzahlen wiedergewählt wird, die man sonst nur mit Strohrum in Verbindung bringt? Können Sie nicht. Stimmt's? Sehe ich aber schon vor mir. Ich weiß, Sie glauben mir nicht, aber Sie hätten mir ja auch vor 20 Jahren nicht geglaubt, dass es mal grüne Parteitage geben könnte, ohne Farbbeutelattacken oder Wasserpistolenangriffe, ohne langmähnige Männer mit fusseligen Bärten, die über Rotation streiten, oder ohne friedensbewegte Frauen, die ihr Strickzeug nur beiseite legen, wenn die Trillerpfeife bedient oder das Baby gestillt werden muss. Sie müssten mal die großen Augen sehen, die heutige Piraten machen, wenn man ihnen von den wilden Zeiten der Grünen erzählt. Von damals, vor gefühlt 100 Jahren, als die Grünen sich noch Alternative nannten und die Welt verändern wollten. Als sie noch Überzeugungen hatten wie 5 Mark für eine Liter Benzin oder raus aus der NATO. Kaum waren die Grünen 1998 in der Regierung, haben sie die deutschen Soldaten weitergeschickt, als ihre verhassten Väter je gekommen sind. Aus Frieden schaffen ohne Waffen wurde Reichtum schaffen mit immer mehr Waffen. Unter Rot-Grün explodierten die deutschen Waffenexporte geradezu und noch vor einem Jahr forderte Jürgen Trittin, mehr Soldaten nach Afghanistan zu schicken, statt Truppen abzuziehen. Trittin, der Altkommunist, der sich von seiner historischen Leistung, dem Dosenpfand, nie wieder ganz erholt hat. Benzin kostet übrigens umgerechnet inzwischen 3,50 Mark. Und was fordern die Grünen? Faire Benzinpreise. Es ist halt ein Unterschied, ob man Überzeugungen verteidigt oder sein Bundestagsmandat. Aber Dialektiker sind sie geblieben. Sie behaupten, sie seien auf ihrem Parteitag nach links gerückt, um auch für bürgerliche Wähler attraktiv zu werden. Und sie wählen mit über 80% eine Frau zur Vorsitzenden, der maximal 26% der Mitglieder eine Spitzenkandidatur zutrauen. Andererseits ist es konsequent, wenn ein inhaltlich derart schaler Parteitag einen Schalständer wie Claudia Roth an die Spitze wählt. Schal wie abgedroschen, fade, geschmacklos, langweilig und öde. Wie ein Parteitag halt sein muss, wenn er von deutschen Medien als erfolgreich gelobt werden will. Claudia Roth-Grün und Cem Özdemir Schwarz-Gelb. Da ist doch für jeden Wähler was dabei. So macht man das, liebe Piraten. Aber in 20 Jahren könnt ihr das auch. Ganz bestimmt. Bis neulich.